Deutschlandfunk, Kultur heute.
Eigentlich sei es unmöglich, über den Mord an 6 Millionen Juden Zeugnis abzulegen, schrieb der französische Schriftsteller und Dachau-Überlebende Robert Antelme in seinem Buch Das Menschengeschlecht. Was wir zu sagen hatten, begann uns nun selber unvorstellbar zu werden. Wie andere hat Antelme trotzdem vom Holocaust berichtet. Zur Holocaust-Literatur gleich ein Gespräch. Außerdem Theater von Molière in Wien und Oper von Richard Strauss in Berlin. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen zu Kultur heute. Für fürstliche Dynastien war es ein existenzielles Problem, wenn aus einer Ehe kein männlicher Erbe hervorging. Der englische König Heinrich VIII. Hat sich zur Sicherung der Thronfolge erst von der katholischen Kirche losgesagt und später seine zweite Frau Anne Boleyn mit einer Intrige hinrichten lassen. So weit kommt es in Richard Strauss' Oper Frau ohne Schatten nicht. Aber die Unfruchtbarkeit der Kaiserin, die aus diesem Grund keinen Schatten wirft, hat eine persönliche und eine Ehekrise zur Folge. Sie könnte den Schatten einer anderen Frau kaufen, entscheidet sich aber am Ende dagegen. Das ist kurz gefasst die Handlung der 1919 uraufgeführten Oper, eine Zusammenarbeit des Erfolgsduos Strauss und Hugo von Hofmannsthal, das mit diesem Werk allerdings viele Fragezeichen beim Publikum hinterließ. Das muss ja aber nicht die schlechteste Voraussetzung für eine Inszenierung sein. Unser Opernkritiker Uwe Friedrich war gestern in der Deutschen Oper in Berlin, wo Tobias Kratzer die Frau ohne Schatten neu interpretiert hat. Uwe, Tobias Kratzer hat schon Arabella und Intermezzo vom Duo Strauss-Hofmannsthal inszeniert. Welche Geschichte erzählt er hier?
Wie in den vorhergehenden beiden Opern konzentriert er sich vor allem auf die Beziehungsgeschichte, auf die Liebes- oder sterbende Liebesgeschichte dieser beiden Paare, Kaiser, Kaiserin, Färber und seine Frau. Und er erzählt das ohne jedes Märchensymbol, eigentlich ist es eine Märchenoper, total heutig, als hätten Hofmannsthal und Strauss eine naturalistische, eine realistische Oper geschrieben. Und das hat natürlich Folgen, weil das heftig kollidiert mit dem Libretto.
Ja, kann man das überhaupt, diesem Stoff, das Märchenhafte, austreiben?
Das könnte man vielleicht machen. Ich will das gar nicht vollkommen ausschließen. Ein Regisseur muss selbstverständlich nicht das machen, was im Reklamheft steht oder was der Kritiker Friedrich in seinem Kopf hat. Aber dann muss er bitte auch genau hingucken. Er sagt im Vorfeld viel über Klassismus und in der Tat sehen wir diesen redlichen Färberarbeiter Barak, der sich da abmüht und eine Oberschicht Kaisergesellschaft im Bühnenbild und auch in dem Kostümbild von Rainer Sellmeier, das dreht sich immer wieder und wird ziemlich unelegant umgebaut. Dann stimmen aber die Räume nicht. Die wohnen alle in gleich großen Räumen. Und was ich geradezu unverzeihlich finde, in dieser Sozialdarstellung wird's dann auch noch denunziatorisch. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Barak kommt von der Arbeit zurück, hat Geld verdient, er will seine Frau verwöhnen. Was bringt er mit? Ein paar Aldi-Tüten, aus denen er billig Schokolade zieht. Das hat das Stück wirklich überhaupt nicht verstanden, denn dieser Barak würde mindestens, wenn's denn hier in Berlin spielen soll, zum Gendarmenmarkt fahren, zu diesem Nobel-Schokoladier, dem berühmten, der ist, und würde da was ganz Tolles für sie kaufen. Noch schlimmer für mich, am Ende des ersten Aktes gibt es so einen Moment, da hört man die Stimmen der Wächter, die ermahnen Barak, halte zusammen, seid freundlich zueinander. Man kann das deuten als einen Aufruf zum Kinderkriegen, muss man aber gar nicht. Es kann auch einfach ein Aufruf zur gegenseitigen Liebe sein. Was passiert in dieser Inszenierung? Barak hört diese Musik aus dem vielleicht Sommerfest der Volksmusik im Mitteldeutschen Rundfunk. Also auch diese überhöhte, zugegebenermaßen symbolische, märchenhafte Ebene wird denunziert als Kitsch, den wir sowieso nicht ernst nehmen können.
Manchmal kann man ja auch einfach die Augen zumachen und sich auf die Musik konzentrieren. Die musikalische Leitung hatte Donald Runicles. Die Gesangspartien, die sind allerdings anspruchsvoll. Wie ging das auf?
Es ist wie Im Grunde immer bei Donald Runicles. Wir hören mit dem Orchester der Deutschen Oper Berlin nur das, was sich aufgrund der Partitur wirklich überhaupt nicht verhindern lässt. Das ist so farbarm, so uninspiriert. Man darf noch nicht mal an die kürzliche Wiederaufnahme einer Repertoireaufführung in der Staatsoper in Berlin denken. Die ist musikalisch schon meilenweit überlegen. Und Thielemann in Dresden im vorigen Jahr, da kann man nur traurig werden im Vergleich. Die Sänger und Sängerinnen, Clay Hilly, ein toller Kaiser, Daniela Köhler, schwingt sich ein, Marina Prudenskaya, eine keifige Amme. Mein Liebling war Jordan Shanahan als Barack der Färber, aber auch er leidet ein wenig unter Donald Runicles und wir hören ihn mal kurz. Jordan Shanahan, der hat die Stimme dafür. Die anderen lasse ich mir gefallen, wenn sie denn nur mal wirklich musizieren dürften unter Donald Runicles.
Tobias Kratzer hat an der Deutschen Oper in Berlin Richard Strauss, Frau ohne Schatten, inszeniert. Uwe Friedrich war dort. Vielen Dank. Jetzt zu einem Klassiker des Theaters, Molières Komödie Tartuffe, die die Regisseurin Barbara Frey am Wiener Burgtheater inszeniert hat. Frey interpretierte das Stück rund um den scheinheiligen Betrüger Tartuffe auf, sagen wir, nüchterne Art. Alles, was nach barocker Dekoration riecht, wurde gestrichen. Die Besetzung war hochkarätig, unter anderem mit Bibiana Beglau. Und gestern war die Premiere, Günther Keindelsdorfer war dabei.
Er ist der Inbegriff des Frommen, der sich nur so nennt. Der Hochstapler Tartuffe, den Molière im Frühjahr 1664 das Licht der Bühnenwelt erblicken ließ.
Wir sind nicht Sklaven eurer heuchlerischen Gecken. Und wie es falsche Helden gibt, so gibt es Fromme, die sich nur so nennen.
Tartuffe schleicht sich ins Haus einer wohlhabenden bürgerlichen Familie ein. Er mimt den Tugendbold und sittenstrengen Frömmler. Auf diese Weise erschleicht er sich das Vertrauen des Hausherrn. Als Zeichen seiner Gunst überschreibt ihm dieser nicht nur sein beachtliches Vermögen, er trägt ihm auch die Tochter des Hauses als künftige Gemahlin an.
Ja, mit euch, ja, will Tartuffe als Schwiegersohn mit uns verbinden. Tartuffe wird euer Mann, ihr habt euch damit abzufinden.
Barbara Frey rückt dem Tartuffe im Burgtheater mit heiligem Ernst zu Leibe. Die Lichtregie setzt auf stimmungsvolle Düsterkeit. Martin Ziehet-Grubers modernistisch-funktionalistisches Bühnenbild changiert farblich zwischen Soutanen-Schwarz und Leichengrau. Hinter verschiebbaren Wänden tut sich eine von Regenschlieren poetisch verschleierte Glasfront auf. Ein Setting, das an einen Film Noir aus den 50ern denken lässt, einen Film Noir mit viel schlechtem Wetter. Was das mit Tartuffe zu tun hat, schwer zu sagen. Es bleibt dem Ensemble vorbehalten, dem Drama um den bigotten Charlatan komödiantisches Leben einzuhauchen.
Es ist doch wirklich Grund, sich zu empören, dass hier ein Fremder tut, als würde ihm das Haus gehören. Dass hier ein Lügner, der als er ankam, barfuß ging, in einem Anzug, an dem nicht ein Knopf mehr hing, es so weit bringt, dass er den Maßstab ganz verliert, sich mit uns allen anlegt und als Herr operiert. Herrgott im Himmel!
Dass es in Barbara Freys Tartuffe etwas zu lachen gibt, ist allein den glänzenden Schauspielerinnen und Schauspielern zu verdanken, auf die sich die Regisseurin stützt. Die stilisierten, bisweilen marionettenhaften Bewegungen, die das Bühnenpersonal vollführt, bringen eine groteske, körperkomisch unterfütterte Note in die Inszenierung. Die Figuren, allesamt Charaktermasken, Typisierungen, überdrehte Karikaturen ihrer selbst. Michael Mertens gibt den düpierten Hauspatriarchen Orgon als selbstmitleidigen Jammerlappen. Maria Happel mimt Madame Orgon, klischeehaft aber komödiantisch wirkungsvoll, als Dralle Trulle. Und Bibiana Beglau in der Hosenrolle des Tartuffe verleiht dem Scharlatan den Habitus verruchten, vamphaften Frömmlertums. In einer der Schlüsselszenen des Stücks versucht dieser Tartuffe, die tugendhafte Herrin des Hauses zu verführen, während deren Gatte unter einem Tisch versteckt lauscht.
Was hat euch euer Mann zu irritieren? Man kann sich alles mit ihm erlauben. Ich brachte ihn soweit den eigenen Augen nicht zu glauben.
Trotzdem, entfernt euch für einen Moment und schaut, ob ihr nicht doch etwas erkennt.
Von Niccolò Machiavelli, dem Stammvater realitätsnaher Machttheorie, stammt die schöne Formulierung, Zitat, »Ich wage zu behaupten, dass es nachteilig ist, stets redlich zu sein. Aber fromm, treu, menschlich und redlich zu erscheinen, ist sehr nützlich.« Eine Erkenntnis, die Molière 1,5 Jahrhunderte nach Machiavellis Tod in eine saftige Komödie verwandelt hat. Barbara Frey hat dieser Komödie jede Saftigkeit ausgetrieben. Kann man so machen, zwingend ist es nicht. Der Applaus war herzlich, aber kurz.
Günter Keindelsdorfer über Molières Komödie Tartuffe, neu inszeniert von Barbara Frey am Wiener Burgtheater. Niemand kann und konnte von den letzten Minuten in den Gaskammern der nationalsozialistischen Vernichtungslager berichten. Das wird für immer eine Lücke in der Geschichte des Holocaust bleiben. Und fast alle, die berichtet haben, waren sich dieser Leerstelle bewusst. Der italienische Auschwitz-Überlebende Primo Levi sprach von einem schmerzlichen Schamgefühl, das den Überlebenden in die Erinnerung eingebrannt war. Und der polnische Schriftsteller Tadeusz Borowski fragte in seinen lakonischen Berichten, wie überhaupt weiterleben nach Auschwitz. Die Universität Gießen hat seit mehr als 25 Jahren eine Forschungseinrichtung zur Holocaust-Literatur. Der Historiker Markus Roth war dort von 2016 bis 2020 Geschäftsführer und arbeitet heute am Fritz-Bauer-Institut, benannt nach dem Staatsanwalt, der maßgeblich den ersten Auschwitz-Prozess in Deutschland initiierte. Primo Levi und Tadeusz Borowski haben eine jeweils sehr unterschiedliche Sprache gefunden. Ich habe Markus Roth gefragt, was er daraus schließt.
Also daraus kann man schließen, dass die Erinnerung und das Schreiben über Auschwitz eben so vielfältig ist, wie eben auch die Menschen vielfältig und unterschiedlich waren, die nach Auschwitz deportiert worden sind und dort gelitten haben. Also dieses Problem musste tatsächlich jede Person nochmal von neuem für sich selbst in Angriff nehmen und darüber hinaus mal konkreter auf Primo Levi und Tadeusz Borowski gesprochen, sind das natürlich auch unterschiedliche Verfolgungsschicksale, die damit verbunden sind. Tadeusz Borowski, der eben als junger nicht-jüdischer Pole verfolgt worden ist, verhaftet worden ist und dann in das Konzentrationslager Auschwitz kam.
Als Linker, als Kommunist kann man sagen.
Genau, als Mitglied des Untergrunds, des polnischen Untergrunds, hat natürlich einen ganz anderen Verfolgungsdruck erlebt, als das bei Primo Levi der Fall war, der als Jude verfolgt war, nicht für das, was er getan hat, sondern für das, was er ist. Und das ist, glaube ich, eine ganz fundamental unterschiedliche Erfahrung, die man dadurch macht.
Die Holocaust-Literatur, darauf wird in der Forschung auch hingewiesen, beginnt 1933 schon. Also da gibt es erste Berichte. Was ist denen zu entnehmen und was hätten diejenigen, die sich später dann an nichts erinnern konnten, daraus entnehmen können?
Man spricht vielfach davon, dass Holocaust-Literatur bereits 1933 eingesetzt hat. Dem liegt sozusagen ein breiterer Begriff von Holocaust zugrunde, dass darunter nicht nur der Kern, eben die Verfolgung und Ermordung der Juden zu fassen sei, sondern auch andere Verfolgungsschicksale unter dem Nationalsozialismus. Also auch der Gedanke, dass eben eine Konzentrationslagerhaft unterschreiben darüber, das gleiche Genre ist, egal ob das nun ein politischer Gefangener macht oder ein jüdischer Gefangener. Und außerdem setzt ja auch die Verfolgung der Juden 1933 ein. Und es gab schon ab 1933 persönliche Berichte, aber auch literarische Werke, die sich mit beidem auseinandergesetzt haben, der politischen Verfolgung und auch der jüdischen Bevölkerung. Das zeigt halt sehr deutlich diese frühen Texte, die dann vor allem im Exil außerhalb Deutschlands oder halt in den noch freien Ländern um Deutschland herum publiziert worden sind. Diese Verfolgungsmaßnahmen der ersten Jahre sich in guten Teilen vor den Augen der Öffentlichkeit entfaltet haben. Das heißt, die Konzentrationslager waren nicht alle weit abgelegen, abgeschirmt von der Bevölkerung, Oranienburg zum Beispiel, das Konzentrationslager in der Nähe Verdens, war aus den vorbeifahrenden Bussen zu sehen. Und das schlägt sich eben auch in diesen Berichten nieder, die auch zum Teil darüber schreiben.
Jetzt liegt es natürlich auf der Hand, dass ab 1933 es schwierig war, in Deutschland sowas zu publizieren. Das ändert sich nach Kriegsende. Da gibt es auch tatsächlich dann einigermaßen viele Berichte, die erscheinen. Primo Levis Bericht "Ist das ein Mensch?", darüber haben wir vorhin schon gesprochen, ist 1947 erschienen. Wie verhält sich das nach dem Kriegsende in Europa? Wie viel Holocaust-Literatur gibt es da eigentlich und was kennen wir heute noch davon?
Also es ist nach dem Krieg in Europa in fast allen Ländern wirklich relativ viel Holocaust-Literatur im weiteren Sinne erschienen. Und auch in Deutschland sind hunderte von Berichten politischer Gefangener, vor allem aus den Konzentrationslagern, erschienen, aber auch von Jüdinnen und Juden, die in Ghettos und in anderen Lagern gelitten haben. Wenn ich mich mal auf Deutschland konzentrieren darf, dann kann man sagen, dass den Diskurs in den ersten Nachkriegsjahren doch sehr, sehr stark ehemalige politisch Verfolgte bestimmt haben, die zum Teil auch ihr Verfolgungsschicksal genutzt haben als Legitimation, als Beglaubigung für ihr politisches Engagement nach dem Krieg, sozusagen als Nachdruck, ja, dass sie auch eine Rolle spielen sollen in der Neugestaltung Deutschlands nach dem Ende des Nationalsozialismus. Jüdische Überlebende haben auch viel berichtet nach dem Krieg. Allerdings ist das in weiten Teilen so ein Paralleldiskurs, der sich nicht in deutscher Sprache abgespielt hat. Vor allem sind auf Jiddisch viele Berichte in Deutschland in den Lagern der jüdischen Überlebenden erschienen und auch dort publiziert worden.
In den DP-Camps.
Genau, in diesen DP-Camps, also diese Lager für die sogenannten Displaced Person, die nach dem Krieg aus den Lagern befreit worden sind oder dann aus Ostmitteleuropa nach Deutschland gekommen sind, um von dort weiter auszureisen. Und viele dieser Berichte, ob nun, die sind dann sehr schnell wieder in Vergessenheit geraten, wenn sie überhaupt eine wirklich breite Öffentlichkeit erreicht haben. Es war sowieso ja noch die gleiche Gesellschaft, die das NS-Regime fast bis zum Schluss mitgetragen hatte. Und die hatten natürlich wenig Interesse daran, solche Berichte von Verbrechen zu lesen, ja, für die sie zum Teil eine Mitschuld, zum Teil eine Mitverantwortung getragen haben. Aber es sind darunter auch eine ganze Reihe an Werken, die später zu den Klassikern geworden sind der Holocaust-Literatur in den verschiedensten Ländern. Also zum Beispiel Tadeusz Borowski hat seine ersten Texte in Deutschland auf Polnisch veröffentlicht.
Ich will mal noch ein Beispiel herausgreifen, nämlich von Primo Levi, der in Die Atempause, das ist der Roman oder der Bericht, der eben am 27. Januar 1945, am Tag der Befreiung, einsetzt, von einem 15-jährigen Jungen berichtet, der im Prinzip durch seine Intelligenz das Lager überlebt, weil er die Strukturen durchschaut, weil er in den Kinderblock kommt und dann selber zum Selektierer wird und andere Kinder in den Tod schickt. Das ist natürlich wirklich erschütternd, wenn man das liest, lehrt uns aber auch, dass der Holocaust vielleicht in seiner ganzen Komplexität nur durch diese literarischen Nachlässe irgendwie zu verstehen ist oder dass da eine Annäherung möglich ist?
Ja, ich glaube, in Teilen schon. Also wenn man sich überlegt, man würde sozusagen eine Geschichte der Konzentrations- und Vernichtungslager und dessen, was dort passiert ist, nur auf Grundlage der deutschen Dokumente schreiben müssen, dann wäre das ja eine ganz andere Geschichte, als wenn man jetzt noch die Erinnerungen und Aufzeichnungen aus dieser Zeit der Gefangenen, der Überlebenden hinzuzieht. Denn die deutschen Quellen lügen ja über weite Teile. Das heißt, über das innere Geschehen in den Konzentrationslagern zum Beispiel, über die Häftlingsgesellschaft, wenn wir es so nennen wollen, erfährt man aus den deutschen Unterlagen fast nichts, aber aus den Berichten der Opfer und der Überlebenden dann schon sehr viel. Bei aller Quellenkritik und Vorsicht, die man diesen Texten wie allen anderen Dokumenten auch entgegenbringen muss. Und es sind dann eben so Aspekte wie der, den Sie angesprochen haben, dieses 15-jährigen Jungen, Fragen, die diese sogenannte Grauzone berühren, von der Primo Levi ja auch gesprochen hat, eben diese Bereiche, wo Gefangene zu Arbeiten gezwungen worden sind, die sozusagen Teil des Mordprozesses gewesen sind, also die zum Beispiel Leichen in den Krematorien verbrannt haben und aus den Gaskammern die Toten gezogen haben. Darüber erfährt man ja nur aus diesen Berichten. Und es war diesen Menschen zum Beispiel in Auschwitz, die in diesem Gaskammer- und Krematoriumsbereich arbeiten mussten, auch so wichtig, dass ihre Arbeit, ihre Gedanken überliefert sind. Die haben heimlich dort auch geschrieben und haben diese Berichte vergraben für die Nachwelt, um eben zu dokumentieren, was sie dort erleiden mussten, was ihre Gedanken sind und auf was sie angestoßen sind, auf welche Menschen dorthin gekommen sind, mit welchen Geschichten zum Teil, von denen sie dann doch noch erfahren haben. Ohne das ließen sich Teile der Geschichte des Holocaust tatsächlich nicht schreiben.
Ist das Verstehen des Holocaust, sofern das möglich ist, auch auf eine Art und Weise nachvollziehbar mit der Fiktionalisierung? Also ich frage das deswegen, Sie haben vorhin gesagt, den Deutschen sozusagen Täterquellen, denen ist, sofern sie vorhanden sind, nicht zu trauen. Es gibt mit Peter Weiß Ermittlungen natürlich auch eine literarisierte Form, die einen Einblick, einen sehr drastischen Einblick in das System Auschwitz gibt. Aber ist vielleicht mit der Fiktionalisierung dieses Systems durch Jonathan Littells Die Wohlgesinnten und Martin Amis Interessengebiet, auf dem Buch basiert ja auch Zone of Interest von Jonathan Glazer, der Film, mit dieser Art von Fiktionalisierung auch eine Annäherung möglich, obwohl es eben Fiktion ist?
Ich glaube, es ist tatsächlich immer nur eine Annäherung und Fiktionalisierung, in welcher Form auch immer, ob filmisch oder literarisch, kann zum Teil vielleicht ganz gute Wege für einen ersten Zugang bereiten, wenn man so an die Arbeit in Schulen denkt, in unteren Jahrgangsstufen vielleicht. Aber auch darüber hinaus generell ist das, glaube ich, sehr gut geeignet für einen Zugang. Wobei ich als Historiker natürlich sagen würde, dass es ideal wäre, wenn das begleitet wird durch eben eine historische Erschließung des Ganzen, auch über, wie auch immer, wissenschaftlich fundierte Texte und Literatur. Aber ich glaube, dass die empathische und emotionale Dimension zum Beispiel sehr viel besser von literarischen Texten dann abgedeckt wird, erreicht wird. Da liegt eine große Chance drin, aber natürlich auch eine große Gefahr, dass sich durch manche problematischen Fiktionalisierung vielleicht dann auch sowas überschrieben wird, an was man an historischem Wissen schon mal erreicht hat und das überdeckt wird durch Fiktionalisierungen.
Mit dem Historiker Markus Roth vom Fritz-Bauer-Institut in Frankfurt habe ich über Holocaust-Literatur gesprochen. In den Kulturmeldungen mit Michael Köhler geht es um das Berliner Musikprojekt Lebensmelodien.
Ja, in Deutschland gibt es ja den Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus seit 1996. Die Vereinten Nationen haben 2005 einen internationalen Holocaust-Gedenktag eingeführt. In der Generalversammlung gibt es heute ein ungewöhnliches Konzert. Der evangelische Pfarrer Michael Radatz und der Klarinettist Ruben Shalom haben Lebensmelodien, ein Projekt, gegründet. 2019 war das. Gespielt wird Originalmusik, die unter Bedingungen von Verfolgung und Ermordung in Ghettos und Lagern entstanden sind.
Because when we play that music and we play and we tell the stories behind.
Wenn wir die Musik spielen und die Geschichten dazu erzählen, dann bringen wir die Stimmen zurück. Sie sind ein Zeugnis der Vernichtung der Juden.
For the extermination of the Jewish people.
Ruben Shalom war das über das Projekt Lebensmelodien. Der parlamentarische Freundeskreis hat sich heute in Berlin für den Wiederaufbau der Hamburger Bornplatz-Synagoge gegründet. Darunter auch die Hamburger Sozialdemokratin und Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özoğuz sowie Zentralratsvizepräsident Abraham Lehrer. Das Gotteshaus im Grindelviertel wurde 1938 von den Nazis ausgeraubt und zerstört. Es war die größte Synagoge Norddeutschlands. Vor 5 Jahren hatten Bürgerschaft und Senat den Wiederaufbau beschlossen. Auch der Bund beteiligt sich. Ein Architektenwettbewerb ist ausgelobt. Mit Ergebnissen wird im Laufe des Jahres gerechnet. Die Schriftstellervereinigung PEN Zentrum Deutschland ist über Berichte zur Entführung der syrischen Wissenschaftlerin und Literaturkritikerin Rasha Nasser al-Ali besorgt. Die Professorin für arabische Literatur an der Universität von Homs wurde von einer bewaffneten Gruppe entführt. Ihr Verbleib ist ungewiss. Die syrischen Behörden haben Ermittlungen eingeleitet. Das Verschwinden von Rasha al-Ali ist ein alarmierendes Beispiel für die Gefährdung von Intellektuellen in Syrien. Das teilt Najem Wali, Vizepräsident und Writers in Prison Beauftragter des PEN-Zentrums Deutschland, heute mit. Rasha al-Ali gilt als herausragende Stimme der arabischen Literaturwissenschaft. Ach was, Loriot, der Künstler, Kritiker und Karikaturist. So heißt die Ausstellung, die in der Ludwig-Galerie Schloss Oberhausen über den 2011 verstorbenen Regisseur, Zeichner und Schauspieler gestern eröffnet wurde. Heute erfahren wir, dass Susanne von Bülow, die Tochter des Komikers, im Alter von 66 Jahren gestorben ist. Zuletzt hatte Susanne von Bülow 2023 bei der Berlinale den Film Loriots große Trickfilmrevue vorgestellt. Sie lebte im ehemaligen bayerischen Studio Loriots neben dem Hauptwohnhaus der Familie. Die Grafikerin arbeitete im Diogenes Verlag, lernte Restauration und verwaltete mit ihrer Schwester das künstlerische Erbe ihres Vaters.
Das waren die Kulturmeldungen mit Michael Köhler. Die Asylpläne der Union sind Thema in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Außerdem der Abschlussbericht der Afghanistan-Enquete-Kommission. Danke fürs Zuhören, sagt Anja Reinhardt.